Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller, Missionar aus dem Bistum Münster. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung, in der wir ziemlich weit ausholen und in das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens gehen. Im Punkt 44 nämlich fragt das Kompendium schlicht und punktgenau, welches ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens? Ja, und die Antwort darauf ist, das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens ist das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit. Die Christen werden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Ja, und über genau dieses zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens hat sich Pater Jörg Thiemann aus Reken vor einigen Jahren Gedanken gemacht und war dazu hier in der Katechismusreihe zu Gast. Und da hören wir heute nochmal hinein.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Warum offenbart sich der eine Gott als Dreifaltigkeit? In einem ersten kurzen Vortrag möchte ich versuchen, auf diese Frage einzugehen. Ich sage ganz bewusst versuchen, denn es ist schwer, das Wesen Gottes zu erfassen. Das können wir Menschen mit unserem kleinen Verstand niemals bewerkstelligen. Aber wir sollten dennoch uns nicht scheuen, uns immer wieder mit der Dreifaltigkeit auseinanderzusetzen. Und das möchte ich jetzt in einem ersten kurzen Vortrag tun. Wenn ich zu Gott Vater bete, dann bete ich zugleich auch zu Jesus Christus, seinem Sohn, und ebenso zum Heiligen Geist. Genauso verhält es sich, wenn ich zu den anderen Personen der göttlichen Dreifaltigkeit bete. So hatte ich mir lange Zeit selbst die Dreifaltigkeit erklärt. Wir werden aber Gott in seinem Wesen nie ganz erfassen. Alles Nachdenken über Gott bleibt nur Stückwerk. Papst Benedikt sagt das ganz deutlich in seiner Einführung in das Christentum. Gott ist in erster Linie Vater aller Menschen. In fast allen Religionen wird Gott als der Vater angerufen. Wir dürfen von unseren Erfahrungen an einem menschlichen Vater ausgehen. Ein Mensch, der einen sorgenden und liebenden Vater erfährt, wird sich in seinem Glaubensleben leichter diesem Bild Gottes öffnen können als ein Mensch, der einen liebenden und sorgenden Vater vermisst hat. Mit Vater verbinde ich Gott als den Lebensschaffenden, den Lebenzeugenden. Der Artikel 238 hebt aber auch noch die Schutzfunktion des Vaters hervor. Bleiben wir einmal bei Erfahrungen eines guten und liebenden menschlichen Vaters. Wir erwarten von ihm Schutz. Wir erwarten, dass er für uns sorgt. Wir erwarten von ihm, dass wir ihm wichtig sind. Wenn die Bibel uns Gott als den Vater vorstellt, dann sagt sie aus, dass Gott uns persönlich begegnet, uns nahe ist, an unserem Leben teilnimmt und uns Menschen nicht einfach nur unserem Schicksal überlässt. Die Bibel gibt uns in vielen Geschichten Zeugnis davon, wie sehr Gott an unserem Leben teilnimmt. Alles geschieht aus Liebe, nicht aus Zufall. Diese Liebe gilt besonders für die schwachen Glieder. Darum ist Gott Vater der Armen. Neben diesem sorgenden Aspekt kommt auch der Aspekt der Autorität, die sich in den Gesetzen zeigt, zum Ausdruck. Autorität kommt vom lateinischen Wort augere, vermehren. Gottes Autorität, seine Gesetze, sie sollen und wollen helfen, das Leben zu meistern und eine echte Hilfe für das Leben sein. Wir dürfen Gott nicht nur die Eigenschaften zuschreiben, die wir einem menschlichen Vater zuschreiben, sondern auch die Eigenschaften, die wir einer Mutter zuschreiben. Der Artikel 239 verweist auf die Vertrautheit hin zwischen Gott und seinen Geschöpfen. In der Psychologie ist für die Entwicklung eines Menschen und für die Entwicklung eines Urvertrauens des Menschen die besondere Beziehung zur Mutter in den ersten Monaten sehr wichtig. Gott ist in einer tieferen Weise Vater und Mutter, als fehlerhafte Menschen es sein zu vermögen. In seiner Liebe hat Gott den Menschen seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt. Denn er wollte in Jesus den Menschen zu sich zurückführen. Zwischen Jesus und Gott Vater besteht eine enge Beziehung. Diese Beziehung ist zeitlos. Sie ist von Ewigkeit her. In Jesus hat Gott sein menschliches, sein liebendes Angesicht gezeigt. In Jesus hat Gott zu uns gesprochen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur wem es der Sohn offenbaren will, so sagt Jesus, kann Gott erkennen. So ist es auch zu verstehen, was der Evangelist Johannes berichtet. Jesus sagt in einem Streitgespräch, dass er vor Mose war. Nur durch diese tiefe Verbindung ist es zu erklären, dass Jesus vor Mose ist. Das wahre Wesen Jesu können wir nur im Glauben erfassen. Jesus ist eines Wesens mit dem Vater. Jesus bekennt diese innere Vertrautheit mit Gott. Diese und die Gleichheit des Wesens zwischen Gott und dem Sohn, sowie seine Verbundenheit mit Gott in der Bibel immer wieder. Damit Menschen aber zu diesem Glauben gelangen können, ist es notwendig, diesem Jesus in seinem Wort, im Zeugnis der Mitmenschen und auch in der Bibel immer wieder neu zu begegnen. Diese Erkenntnis Jesu ist wesengleich mit Gott, dem Vater, aber Ausdruck eines Nachdenkens oder auch einer Erfahrung mit Jesu Botschaft und mit Jesu Person. Jesus selbst ist aber nicht mehr so leibhaftig unter uns. Er ist, wie er es angekündigt hatte, zu seinem Vater und zu unserem Vater zurückgekehrt. Doch hat er den Heiligen Geist gesandt als dritte Person. Dieser Geist ist der Beistand, der Paraklet. In diesem Paraklet, den Jesus angekündigt hatte, ist Gott anwesend. Dieser Geist wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Er ist eines Wesens mit dem Vater und dem Sohn. Dieser Geist Gottes ist nicht ohne den Ursprung zu denken. Der Heilige Geist ist aus dem Vater und dem Sohn hervorgegangen. Dabei ist Gott der Vater, der Ursprung und die Quelle der ganzen Gottheit. Der Heilige Geist ist nicht ohne den Vater und den Sohn zu denken. Gott wirkt unter uns in seiner Kirche heute durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, der an Pfingsten auf die Jünger herabkam, wäre die Kirche nicht zu denken. Eine wichtige Stelle für den Heiligen Geist erzählt Johannes. Als Jesus den Aposteln nach seiner Auferstehung erschien, hauchte er sie an und sprach dabei: Empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in den Jüngern und in den Menschen, in den verschiedenen Gaben und Gnaden. Positive Veränderung vieler Menschen durch den Glauben können ein Zeugnis dieses Heiligen Geistes sein. Gott ist nicht einfach bei sich geblieben. Er hat sich in seiner Liebe in Jesus und in dieser Zeit, die die Zeit seiner Kirche ist, und Menschen der Welt verschenkt. Er begegnet dem Menschen als Person. Er offenbart sich als Dreifaltigkeit, um in dieser Welt zu wirken. Und Gott wirkt als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. In einem zweiten Vortrag möchte ich gerne der Frage nachgehen, wie wirkt es sich aus, an einen einzigen Gott in drei Personen zu glauben? Was ist das Geheimnis der Trinität? Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Evangelist Matthäus überliefert uns diesen Auftrag Jesu an seine Jünger. Gott möchte sich allen Menschen als der Jahweh erweisen. Alle Menschen sollen Gott, dem Dreifaltigen, begegnen. Jeder Mensch wird auf diese dreifaltige Formel getauft. Er wird damit in das Geheimnis der Dreifaltigkeit hineingenommen. Der Getaufte wird durch die Taufe berufen, Gott als den Dreifaltigen zu bezeugen und dreifaltig zu leben. Die dreifaltige Formel findet sich am Beginn aller Gebete, wie auch im liturgischen Gruß zu Beginn des Gottesdienstes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Jede der drei göttlichen Personen hat ihre eigene Funktion. Die Kirche hat sich bemüht, die Dreifaltigkeit zu beschreiben und auch gegen ihre Lehren zu verteidigen. Das Ringen, das in den Artikeln immer deutlich wird, zeigt auch die Wichtigkeit der Lehre vom dreifaltigen Gott. Dabei ist es immer wichtig zu betonen, dass wir an einen Gott glauben, nicht an drei Göttern. Hilfreich sind die aus der Philosophie übernommenen Begriffe Substanz, Person, Hypostase und Beziehung. Innerhalb der Theologie bekamen diese Worte eine eigene Bedeutung, um die Dreifaltigkeit als Geheimnis zu bewahren. Substanz bezeichnet dabei das Wesen der göttlichen Dreifaltigkeit. Was ist Dreifaltigkeit? Das Wort Person oder Hypostase wird verwandt, um die Verschiedenheit zu beschreiben. Welche Rolle kommt den drei Personen innerhalb der Dreifaltigkeit zu? Mit dem Wort Beziehung gehen wir der Frage nach, wie beziehen sich die drei göttlichen Personen? Wie stehen sie zueinander? Wie ergänzen sie sich gegenseitig? In der Filialkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit in Poltenhausen, einer Gemeinde, in der ich als Benefiziat tätig bin, ist die Dreifaltigkeit abgebildet. Es sind zwei Personen zu sehen. Und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Der Sohn sitzt unter dem Vater. Sicher ist das ein Versuch, die Dreifaltigkeit abzubilden, die ebenso unvollkommen ist wie viele andere Abbildungen. Dennoch enthält diese Darstellung auch Richtiges. Denn die drei Personen der Dreifaltigkeit sind, obwohl sie Ausdruck des einen Gottes sind, voneinander verschieden. Sie bilden jeweils auf ihre eigene Weise einen Zugang zu Gott. Doch in jeder der göttlichen Person ist Gott in seiner ganzen Fülle also das ganze Wesen Gottes, enthalten. Ein weiteres treffendes Bild zur Beschreibung von Dreifaltigkeit fand ich bei Winfried Henze. Hier schreibt er in seinem fiktiven Brief unter dem Pseudonym Franz zur Dreifaltigkeit Folgendes. Als wir Kinder waren, brachte eines Tages unser Kaplan drei Kerzen mit in den Religionsunterricht, entzündete sie und hielt zwei davon an die dritte, dass die Dochte sich berührten. Doch dann fragte er uns, wie viele Flammen sind das? Drei, sagten einige von uns, denn jede Kerze brennt. Nein, meinten die anderen, wir sehen nur ein Licht. Die drei Flammen sind gänzlich ineinander verwoben. Es war ein Bild der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott lebt in drei Personen, aber sie sind eins. Es gibt nur einen Gott. Doch ist auch schon einmal die Verschiedenheit der drei göttlichen Personen angesprochen worden. Diese wird auch treffend gezeigt in dem Beispiel mit den drei Kerzen. Drei Kerzen ergeben ein Licht. Im Artikel 254 lesen wir, es ist der Vater, der zeugt, der Sohn, der gezeugt wird und der Geist, der hervorgeht. Gott begegnet uns als liebenden Vater, der Leben schafft. Aus seiner Liebe heraus wird der Sohn gezeugt, der die göttliche Liebe bezeugt. Hans-Peter Heinz schreibt dazu: In der Tat, Jesus lebt ganz und gar aus der Einheit mit dem Vater. Er hat keine eigenen Worte und Werke. Alles ist ihm vom Vater gegeben. Des Vaters Willen zu erfüllen, seine Herrschaft aufzurichten, gilt seine ganze Leidenschaft. In allen Menschen sieht Jesus Kinder des einen Vaters. Und deshalb kennt er auch keine Probleme, wo Menschen sich aus Standesdünkel, Selbstgerechtigkeit und Vorurteile Probleme machen. Das Kind, der Zöllner, die Sünderin, der Bettler, der Fischer, der heidnische Hauptmann, der Aussätzige. Gerade diesen Randfiguren wendet er sich unkonventionell zu. Aus ihnen bildet er gar den Anfang einer neuen Menschheit, die Familie Gottes auf Erden. Jesus begegnet uns nicht als Vater, er ist Bruder aller Menschen, die Kinder des einen Vaters sind. Der Heilige Geist geht hervor aus der Liebe des Vaters zum Sohn. Er geht hervor aus der Welt zugewandten Liebe. Im Gegensatz zu Jesus ist der Heilige Geist nicht als Wort zu begreifen, sondern als Dynamik, nicht als Melodie, sondern Harmonie, nicht als greifbare Gestalt, sondern als stürmische und verborgene Macht, die alle Grenzen, Begriffe, Ordnungen, Pläne überraschend sprengt, nicht zerstört, wie es Hans-Peter Heinz schreibt. Der Geist ist Liebe mit sehr vielen Nuancen und Bedeutungen. Diese drei Personen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind in ihrer Verschiedenheit eine Einheit.
Katechismus bei Radio Horeb. Heute geht es Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken im Bistum Münster, um das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens, nämlich die heiligste Dreifaltigkeit.
In einem dritten Vortrag versuche ich, der Frage nachzugehen, warum ist es für die Erlösung von Bedeutung, dass Gott sich als Dreifaltiger offenbart? Gibt es einen Plan Gottes? Gibt es Fügungen im Leben? Aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung vieler Menschen heraus ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Eines möchte ich aber auch nicht ausblenden. Die Freiheit der Menschen, sich den Plänen Gottes zu öffnen oder zu verweigern. Gott überlässt es den Menschen, inwieweit er sich Gott anvertraut oder nicht. Als Partner Gottes, als Du, sind wir mit eingebunden in die Pläne Gottes. Dass es Pläne Gottes gibt, davon lesen wir auch in Artikel 257. Wir Menschen sind geschaffen um unserer selber willen. Gott wird beschrieben als ewige Glückseligkeit, als unsterbliches Leben und als nie schwindendes Licht. Es ist vor allem die Liebe. Diese Liebe Gottes ist der Hauptgrund allen Seins. In den Schriften des Johannes lesen wir oft folgenden Satz: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn einer sagt, er liebt Gott, aber er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. In seiner Liebe hat sich Gott dem Menschen als Sohn, als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart. Er schenkt sich uns auf drei verschiedene Weisen. Wenn die drei göttlichen Personen auch verschieden sind, alle sind ein und derselbe Gott. Es sind nur drei verschiedene Zugänge. Liebe bedeutet, Gott schenkt sich uns, gibt sich uns Menschen hin in Jesus, wirkt durch seine Kraft. Es war also kein Zufall, keine Laune, aus der Gott heraus die Welt erschaffen hat. Er will die Herrlichkeit seines glückseligen Lebens mitteilen. Diese Gedanken sind nicht das Ergebnis von Spekulationen oder reinem Nachdenken. Sie sind erwachsen aus der Reflexion, aus der Erfahrung. Papst Benedikt zeigt das in seiner Einführung ins Christentum. Sie hat sich aus dem Mühen um eine Verarbeitung geschichtlicher Erfahrungen ergeben. Hinter allen Worten stehen tiefe religiöse und geistliche Erfahrungen des Menschen. In allen Erfahrungen konnte der Mensch die Liebe und die Sorge des Schöpfers sehen. Das hat ihm die Erkenntnis gebracht, dass sich dieser Gott als Vater zeigt. Viele Psalmen geben von dieser Liebe Ausdruck. Besonders lieb ist mir persönlich der Psalm 8 geworden. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du es beachtest? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Papst Benedikt schreibt, der biblische Glaube hatte es zunächst im alten Bund mit Gott zu tun, der als der Vater Israels, als der Vater der Völker, als der Schöpfer der Welt und ihr Herr begegnete. Gott ist ewig vor den Zeiten der Welt. Auch die zweite Person ist von Ewigkeit her. Denn Gott hat seinen Ratschluss, in Liebe die Welt zu erschaffen, in seinem geliebten Sohn schon vor der Erschaffung der Welt geschaffen. Gott hat uns im Voraus bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus. Gottes Plan besteht schon seit Urzeiten. Schon seit diesen Urzeiten, also längst vor der Erschaffung der Welt, ist Gott auch Liebe. Von Anfang an wollte sich Gott ein Volk erschaffen, das zu ihm gehört. Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Mensch wurde, wollte die Menschen zu Gott zurückführen. Doch ist er immer wieder am Unglauben der Menschen gescheitert. So lesen wir im Kapitel 8 des Johannesevangeliums, wie Jesus seinen Gegnern zeigt, dass er alles, was er sagt oder tut, von seinem Vater gehört hat. Jesus sagt, dass er Abraham gesehen habe. Da wollen ihn die Juden steinigen. Sie aber verstehen Jesus nicht, da sie voller Unglauben sind. Jesus war mit seinem Vater auf tiefe Weise und das von Ewigkeit her verbunden. Er handelt in Übereinstimmung mit dem ewigen Willen Gottes. Papst Benedikt schreibt: In der Grundlegungszeit des Neuen Testamentes kommt ein völlig unerwarteter Vorgang hinzu, durch den sich Gott von einer bislang unbekannten Seite zeigt. In Jesus Christus trifft man auf einen Menschen, der sich zugleich als Sohn Gottes weiß und bekennt. Man findet Gott in der Gestalt des Gesandten, der ganz Gott und nicht irgendein Mittelwesen ist und der dennoch mit uns zu Gott Vater sagt. Daraus ergibt sich eine eigentümliche Paradoxie. Einerseits nennt dieser Mensch Gott seinen Vater, spricht zu ihm als einem Du, das ihm gegenübersteht. Wenn das nicht leeres Theater sein soll, sondern Wahrheit, wie sie allein Gott würdig ist, muss er also ein anderer sein als dieser Vater, zu dem er spricht und zu dem wir sprechen. Also er muss ein anderer sein. Das ist sehr wichtig. Die Bibel aber lehrt uns, dieser Gesandte ist von Ewigkeit her. Durch ihn und in ihm ist die Welt erschaffen. Jesu Existenz beginnt also nicht erst mit seiner Geburt in unserer Zeit, sondern er ist das ewige Wort, das von Anfang an war, wie es im Johannesprolog ausgesagt ist. Aus der innigen Einheit, aus der ewigen Liebe Gottes folgt als drittes das Widerfahrnis des Geistes, der Anwesenheit Gottes in uns, in unserer Innerlichkeit. Und wiederum ergibt sich, dass dieser Geist weder mit dem Vater noch mit dem Sohn einfach identisch ist, sondern die Weise ist, wie Gott sich selbst uns gibt, wie er in uns eintritt, sodass er im Menschen und mitten im Innensein doch unendlich über ihn ist. Dieser Geist, der uns geschenkt wurde an Pfingsten, der uns in Taufe und Firmung geschenkt wird, macht uns zu Kindern Gottes. Alles ist Gnade, alles ist Ereignis der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes entfaltet sich in der Heilsgeschichte der Menschen.
Das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens ist das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit. So steht es im Kompendium des Katechismus im Punkt 44. Und darum ging es heute Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken. Unter der 08328921120 können Sie sich in Deutschland bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen. 08328921120. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, diese Gedanken von Pater Jörg Thiemann, das Ganze geht auch online auf horeb.org. Danke, Pater Jörg, für heute. Wir können Sie nicht gehen lassen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Heiligen segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke Ihnen, Pater Jörg, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.